steht da und fragt sich, was soll denn das jetzt eigentlich? Da sind auf einmal so viele. Micha wundert sich, verwundert die Augen, denn er sieht überall im Land und überall in seiner Stadt in Jerusalem sind auf einmal Götterstatuen aufgebaut. Der König Ahas hat den Tempel ausgeräumt und er hat in den Straßen, auf den Hügeln, hat er Opferstellen aufgestellt, damit man dort den Göttern von Aram und von Damaskus und noch anderen Göttern Opfer bringen soll. Das kann man alles nachlesen in 2. Chronik 28. Da steht es schön im Detail. Da steht auch, dass das, was der Ahas da macht, sein Krisenmanagement ist. Es ist nämlich eine Zeit der Krise. Das Volk Israel ist in der Krise. Sie werden bedroht von vielen verschiedenen Völkern um sie herum, immer wieder neue, und sie merken, wie sie schwach sind, wie sie allein dagegen nicht standhalten können. Und sein Krisenmanagement ist, dann schaut er halt auf die, die offensichtlich stärker sind. Und er sagt, naja, wenn denen die Götter helfen, dann beten wir doch denen ihre Götter an, und verliert den eigenen aus dem Blick. Krisenzeiten können eigentlich ganz wertvolle Zeiten sein, weil man da manches neu sortiert in Krisenzeiten. Da richtet man sich neu aus, da klärt sich manches wieder neu. Krisenzeiten können auch geistlich ganz wichtige Zeiten sein, weil man in den Zeiten auch Gott wieder neu finden kann. Oder vielleicht ihn von einer ganz anderen Seite kennenlernt, weil man ihn entdeckt, weil man darüber nachdenken kann, was vielleicht im Leben zu wichtig geworden ist, was sich zwischen mich und Gott gestellt hat, sodass ich ihn gar nicht mehr sehe, oder was vielleicht sogar sich an die Stelle Gottes gedrängt hat. In Krisenzeiten kann man den Weg zu Gott wiederfinden. Darauf weisen die Propheten in Israel immer wieder hin. Das ist im Grunde die Aufgabe von Propheten, dass sie meistens in Krisenzeiten auftreten und dann sagen, was nicht gut läuft, und vor allem aber den Blick auf Gott wenden. Und einer von ihnen ist eben Micha. Und der weiß, wir haben doch den einen Gott. Das weiß eigentlich jeder, der irgendwann mal das erste Gebot hat auswendig lernen müssen. Jetzt darfst du mal kurz grübeln, ob du das erste Gebot noch zusammenbekommst. Aus dem Konfirmandenunterricht von früher oder so. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, heißt es da. Und das ist nicht nur für Konfirmanden wichtig, das ist für unser ganzes Leben wichtig. Gerade in Zeiten der Krise ist es besonders wichtig, zu wissen, dass wir den Gott haben, der für uns da ist. Der unersetzbar ist. Der keine anderen Götter neben sich duldet. Gerade in den Krisenzeiten brauchen wir den Blick auf ihn und eben keine Ersatzgötter. So sagt es Micha seinem Volk. Und er sagt es noch ein bisschen direkter und bestimmter, als ich das jetzt gesagt habe. In seinem Buch sagt er das immer wieder. Das Micha-Buch ist so aufgebaut, dass es aus drei Teilen besteht. Und jeder von den Teilen vom Micha-Buch beginnt mit der Aufforderung, hört doch. Und danach sagt er erstmal immer, was alles nicht gut ist im Leben vom Volk Israel. Da kommt auch Gericht vor und dass Gott auch richten wird über manches, was nicht gut läuft. Aber in jedem von diesen drei Teilen kommt am Ende diese Aussicht auf die Erlösung. Dass Gott einen nicht allein lässt. Eine ermutigende Botschaft am Schluss. Und wir schauen heute auf den Abschnitt, der Schluss von dem dritten Teil vom Micha-Buch ist. Und damit auch der Schluss vom gesamten Micha-Buch. Unser Text beginnt mit einer Frage, die eigentlich keine Frage ist, weil die Antwort vorher schon klar ist. Es ist eine rhetorische Frage. Micha sagt, wer ist ein Gott wie du? Und natürlich ist die Antwort klar. Keiner ist ein Gott wie du. Niemand ist vergleichbar mit Gott. Keiner ist wie er, weil er einzigartig ist. Im Grunde ist es gleichzeitig eine Kurzform vom hebräischen Glaubensbekenntnis. Vielleicht kennt ihr das auch. Das fängt auch mit Höre an. Nämlich Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Und jetzt kommt's. Der Herr ist einer. Ist damals in der Zeit was ganz Neuartiges gewesen. Gott ist einer. Es gibt nicht viele Götter, es gibt einen Gott. Wer ist ein Gott wie du? Fragte Micha. Und irgendwie klingt die Frage auch in unsere Zeit hinein, bis heute. In allem, was heute wichtig ist oder worauf man seine Hoffnungen so setzt, in allem, was heute vergöttert wird, da dürfen wir die Worte von Micha in uns aufklingen lassen. Wer ist ein Gott wie du? Einfach um uns daran zu erinnern, wir haben den einen Gott, für den es keinen Ersatz gibt, keine Alternative. Niemand und nichts ist annähernd so wie er. Er ist der Gott, auf dem er bauen kann. Aber wenn das so ist, wenn Gott so einzigartig ist, was macht ihn eigentlich so einzigartig, so unvergleichlich? Ich möchte euch mal ein bisschen mit reinnehmen ins Nachdenken, was Gott so einzigartig macht. Und während wir jetzt gleich ein Lied miteinander singen, könnt ihr, wenn euch was einfällt, in den Chat Dinge reinschreiben, wo er sagt, das macht für mich Gott einzigartig. Ich werde es dann versuchen, während dem Lied zu sammeln und danach schauen wir mal drauf, was euch so gekommen ist, was für euch Gott so einzigartig, so unvergleichlich macht. Es sind einige Sachen im Chat angekommen, gell? Einige Eigenschaften von Gott oder Dinge, die er tut, die ihn einzigartig machen. Zum Beispiel, er ist Anfang und Ende, hat jemand geschrieben. Oder jemand hat geschrieben, er ist immer nah. Immer ganz nah. Er liebt wie sonst keiner, war eine Aussage. Jemand hat geschrieben, die Dreieinigkeit Gottes ist einzigartig. Das gibt's so sonst gar nicht mehr. Dass Gott sich in drei Weisen zeigt, sich in drei Weisen offenbart und trotzdem ein Wesen ist, eine einzigartige Sache. Gott ist souverän. Gott ist Erlöser und Retter. Gott ist einer, der Dinge ermöglicht, ein Möglichmacher. Ihr seht schon, meine Größe ist fast schon voll hier. Aber ihr habt gute Sachen gesagt. Gott ist immer gegenwärtig, allgegenwärtig, hat jemand geschrieben. Und dann habe ich noch eins und dann sind mir die Zettel ausgegangen, deshalb kommt es irgendwie zusammen. Er redet und er antwortet, hat einer gesagt. Und er ist Schöpfer. Das sind einige Sachen, die ihr da gesagt habt. Einige Sachen, wo er sagt, jawohl, und das macht Gott für mich einzigartig, unvergleichlich. Und genau das kann man sagen. Wer ist ein Gott wie du, du allmächtiger Gott, der liebt wie keiner, der uns Dinge ermöglicht, der redet, der uns nahe ist. Ja, es gibt ganz viele Dinge, die Gott unvergleichlich machen. Und so hätte Micha in seinem, an das Volk Israel ganz viele Dinge sagen können, wo er sagt, jawohl, Gott ist doch einzigartig. Ihr braucht doch nicht die anderen Götter anbeten, sondern wir haben einen einzigartigen, unvergleichlichen Gott. Er sucht sich auch eine Eigenschaft Gottes aus, der Micha. Er nimmt eine Eigenschaft in den Blick, wo er sagt, das ist bei Gott so wie bei keinem anderen und das ist wichtig für uns jetzt in der Situation. Wir hören mal in den Text hinein und ihr werdet gleich merken, von welcher Eigenschaft er da spricht. Ihr werdet es gleich sehen. Der Text in Micha 7, und zwar die Verse 18 bis 20, und er lautet so. Wer ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil? Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Was Gott also einzigartig macht, ist, dass er vergibt. Ein Gott, der vergibt, das war zur damaligen Zeit völlig undenkbar. Das gab es kein zweites Mal. Wenn jemand schuldig geworden ist, dann hat er nicht mit Vergebung rechnen dürfen, sondern eigentlich mit Vergeltung. Oder zumindest mit Strafe. Das war das, wie man damit umgegangen ist. Auch Gott ist so damit umgegangen. Aber der Gott Israels, der ist anders. Der ist einzigartig, weil er eben nicht an seinem Zorn festhalten muss, sondern weil er vergibt. So sagt es Micha. Markus, jetzt frage ich dich mal, was denkst du eigentlich, warum ist ausgerechnet Vergebung was Gott einzigartig macht?
Ich vermute, weil Vergebung eigentlich was sehr Schwieriges ist. Also wir stellen das uns manchmal ein bisschen einfach vor. Ja, sei halt mal großzügig und war doch nicht so schlimm. Aber wenn wir das Wesen Gottes ernst nehmen, wie es in der Bibel beschrieben ist, dann sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Da haben wir einen heiligen Gott. Und der kann Unheiliges und Sünde schwer ertragen oder nicht ertragen und schon gar keine Gemeinschaft mit ihm haben. Das vergessen wir heute vielfach auch dann in der Verkündigung und dann wird das Evangelium eigentlich auch gar nicht verständlich. Also das Evangelium wird erst verständlich, wenn wir sozusagen diese Drohbotschaft des Gerichts Gottes haben. Gott sagt, ich akzeptiere eure Sünde nicht und sie wird Folgen haben. Und darauf dann die frohe Botschaft des Evangeliums sehen, wo Gott sagt, diese Konsequenzen trage ich selber und mache Erlösung für euch möglich. Also dir kann vergeben werden, jedem kann vergeben werden, wenn er an diesen einzigartigen Gott, wenn er an Jesus Christus glaubt. Also Vergebung ist erstmal ziemlich schwierig, kein einfacher Prozess. Vergebung ist aufwendig. Ich weiß nicht, wer von euch im Moment auch im Königebuch rumliest. Ist ja schon sehr breit, was da ein Opferkult stattfindet im Volk Israel. Und da manchmal Zehntausende oder gar Hunderttausende Tiere an einem Tag geschlachtet werden. Es muss Blut fließen, damit die Gemeinschaft mit Jahwe wieder möglich wird. Und Vergebung ist teuer. Wir blicken auf das Opfer von Jesus am Kreuz. Gott selbst hat das Blut seines Sohnes fließen lassen. Also, wir reden ja darüber, wo ist so ein Gott wie du? Und das ist wirklich das Außergewöhnlichste in der Weltgeschichte und in der Geschichte der Religionen, dass Gott seinen Sohn opfert. Auf so eine Idee würdest du eigentlich gar nicht kommen, wenn du dir eine Religion ausdenken würdest. Und das wird berichtet im Neuen Testament. Und deshalb sagen Christen mit noch größerem Staunen, wo ist solch ein Gott wie du?
Ein Gott, der selber seinen Sohn gibt, das ist undenkbar gewesen zur Zeit von Micha damals, gell? Interessanterweise steht es im Micha-Buch schon so ein bisschen drin, so ein bisschen, er deutet schon darauf hin, was wir dann mit Christus erlebt haben. Ich kenne das alle, Micha 5, Vers 1, das wird jedes Mal in der Weihnachtsgeschichte vorgelesen, wo steht, Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sei. Der Hinweis auf Jesus Christus und damit auch auf das, wo das, die Vergebung am deutlichsten sichtbar wird und eben auch die, ja, wie tief diese Vergebung geht. Ich finde es interessant, wenn man das so ein bisschen aussieht, wenn man von Christus aus auch das Alte Testament liest und dann merkt, dass die Vergebung Gottes, die uns da beschrieben wird, auch schon auf Christus hindeutet. Das hängt, ist in Verbindung miteinander, das ist nicht völlig unabhängig. Und im NT ist natürlich dann ganz deutlich, gell, da geht alles von Jesus Christus aus. Und eigentlich geht diese Linie bis in unser Leben heute. Es gibt auch bei uns in unserem Leben viele Momente, wo wir Vergebung brauchen oder wo es gut wäre, wenn uns vergeben wird. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn es Situationen gibt, wo einem Vergebung verwehrt wird, wo jemand eben an seinem Zorn festhält oder eben nicht aus der Verletzung rauskommen will. Oder vielleicht kennt ihr auch, dass man irgendwie Angst hat, dass einem Dinge nachgetragen werden oder Geschichten nachgetragen werden, die vielleicht schon lange her sind, aber in so einem Ort, in so einem Dorf, da ist man dann irgendwie gebrandmarkt mit so einer Geschichte oder vielleicht, dass ein Riss durch eine Familie geht, wo eigentlich Vergebung dran wäre. Da spüren wir das, wie teuer Vergebung ist und wie wertvoll sie gleichzeitig sein kann, wie wichtig sie ist. Ja, Vergebung ist aufwendig, aber sie lohnt sich, denn sie ist immer gleichzeitig auch der Beginn von was Neuem. Vergebung kann nämlich was Neues ermöglichen, kann Wunden heilen, kann Beziehungen ermöglichen. Das ist auch der Grund, warum Gott uns vergibt, weil er natürlich, er will Beziehung mit uns haben. Und da ist Vergebung was ganz Wichtiges. Er fängt neu mit uns an und hält eben nicht an dem fest, was die Beziehung zerstört oder was die Beziehung bedroht, was ihn zornig gemacht hat, das Unheilige. Er spricht uns Vergebung zu und baut eine Brücke, dass er mit uns gemeinsam in Verbindung bleibt. Jetzt seid ihr, Markus und deine Frau Susanne, ihr seid ja sehr aktiv in der Ehearbeit, wo es auch um Beziehungen geht. Und ihr seid ja quasi Profis, kann man sagen, nicht nur aus der eigenen Erfahrung, sondern auch aus dem Reflektieren über Ehen. Und ihr habt ja sicherlich auch schon viele Erfahrungen aus Ehen, die man euch sagt oder schreibt. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt Vergebung in Paarbeziehungen oder in Beziehungen generell? Oder welche Möglichkeiten werden dadurch eröffnet?
Vergebungsbereitschaft ist schon total wichtig. Also gibt ja diesen Witz, wo ein Kumpel zu seinem Freund sagt, boah, du meine Frau, du, die ist immer so historisch. Und er sagt, was, du meinst, die ist immer so hysterisch? Nee, die ist so historisch. Die weiß jeden Fehler, den ich in den vergangenen 20 Jahren gemacht habe und erinnert mich dran. Und das ist dann echt sehr schwierig und du gehst Gegenteil von dem, was wir gerade über Gott gehört haben, der dann die Sünde und die Vergehen ins äußerste Meer wirft und tief versenkt, sodass man es nicht mehr finden kann. Also Vergebung ist auch in der Paarbeziehung wirklich ein zentraler Baustein. Das heißt, wenn du mit jemandem verheiratet bist, der nicht vergeben kann, also wirst du wenig Spaß an deiner Ehe oder an deiner Partnerschaft haben. Die Ehe ist ja gleichzeitig die härteste Schule. Charakterschule, Lebensschule, du bist so eng mit jemandem zusammen, dass halt auch deine schwachen Seiten, deine finsteren Seiten, die kommen immer irgendwann raus. Du kannst da nicht auf Dauer jemandem was vormachen. Und deswegen gehört in glücklichen Beziehungen Worte wie, bitte entschuldige, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Das sind Worte, die man in glücklichen Beziehungen häufig hört. Weil Leute das Bewusstsein haben, ich bin nicht perfekt, sondern ich bin auch ein Störer der Beziehung und muss etwas dafür tun, dass die Störung wieder beseitigt wird. Und wenn wir mal jetzt vom Bibeltext her eine Brücke schlagen, christliche Ehen spiegeln ja auch was vom Wesen Gottes wider, wenn Vergebung täglich praktiziert wird. Also da kann was sichtbar werden von dem, was Micha da auch beschrieben hat.
Interessant, wenn du das so erzählst. Ich mache das in Traugesprächen auch, dass ich öfters eigentlich immer Vergebung zumindest mal thematisiere. Also da geht es meistens darum, dass wir uns auch Gedanken machen, wie streitet man gut und dann aber auch, welche Chance hat Vergebung? Und das ist nochmal was anderes, als nur einen Streit zu beenden, finde ich, weil da wirklich was Neues anfängt, was Neues entsteht. Und das finde ich ganz beeindruckend, auch wenn man da immer wieder hört, wie Paare da ihre ganz eigene Strategien entwickeln, auch Vergebung in den Alltag mit reinzunehmen. Vielleicht ist es manchmal auch schwierig, diese Worte zu sagen, die du da gesagt hast, gell? Es tut mir leid. Oder ich habe was falsch gemacht. Das kostet ja Überwindung. Also da muss man ja manchmal richtig über seinen Schatten springen, dass man das überhaupt über die Lippen bringt. Gott fordert nicht die Wiedergutmachung ein, obwohl er das könnte. Er ist nicht stur und zieht sich nicht zurück auf seinen Standpunkt, auf sein Recht, das er hätte, sondern er macht diesen ersten Schritt. Er ist mutig und geht auf uns zu und macht Vergebung möglich. Ich glaube, das ist auch was ganz Wesentliches, was zur Vergebung dazugehört, dieser erste Schritt. Einer, der aktiv wird. Dass man nicht nur abwartet, bis sich irgendwas ändert oder bis der andere was macht, sondern dass einer sagt, okay, und jetzt geht's los. So ist Gott. So ist seine Vergebung. Er ist der auf uns zugeht. So, er ist so ein bisschen wie, als der verlorene Sohn heimkommt und nicht genau weiß, was auf ihn zukommt. Da kommt der Vater mit den offenen Armen, ja, die zu unserem Sonntag heute gehören. Da kommt der Vater mit den offenen Armen auf ihn zu, dass er gleich sieht, es ist dir schon lange vergeben. Er muss nicht erst den grimmigen Blick von seinem Vater aufheitern, sondern mit leuchtenden Augen steht der Vater vor ihm. Und so stelle ich mir Gott vor, der den ersten Schritt auf uns zumacht, der unsere Sünde eben schon lang weggeworfen hat. Zum ersten Schritt habt ihr euch ganz intensiv Gedanken gemacht, Markus, gell? Ihr habt sogar ein Buch darüber geschrieben. Das heißt das Emma-Prinzip. Kannst du mal sagen, was das Emma-Prinzip eigentlich ist?
Ja, klar. Emma ist einfach ein Wort, dass man sich was merken kann. Emma, die Anfangsbuchstaben stehen für einer muss mal anfangen. Einer muss mal anfangen, eine Situation zu verbessern, den ersten Schritt zu gehen. Also genau das, was du gerade beschrieben hast. Und wir brechen das runter auf die Paarbeziehung. Was heißt das für eine Ehe und Partnerschaft, dass einer mal anfängt, um die Beziehung zu verbessern? Und da kommen genau dieselben Dinge zum Tragen, über die wir jetzt in den vergangenen Minuten gesprochen haben, zum Beispiel beim Thema Vergebung, dass jemand sagt, ich gehe da den ersten Schritt, ich vergebe meinem Partner und trage nicht über Jahre oder Jahrzehnte nach.
Also das Emma-Prinzip könnt ihr euch alle mal merken und Gott ist der Beste, der es uns vorgemacht hat, gell, das Emma-Prinzip. Ich finde, wenn in unserem Text ist das durchaus sichtbar, gell, dass der Michael sagt, Gott hat den ersten Schritt auf euch zugemacht. Und dann folgen weitere Schritte daraus. Wenn man in unseren Text nochmal reinschauen würde, ich teile es euch jetzt nicht nochmal, aber ihr könnt es ja selber nochmal lesen, in diesem letzten Vers, da leitet der Michael aus der Vergebung Gottes eine Gewissheit ab, die die Leute mitnehmen dürfen, die diesen Text hören oder die das hören, was er sagt. Nämlich, dass Gott treu sein wird. Weil er vergeben hat, wenn wir das erleben dürfen, können wir wissen, dass er treu sein wird, auch in Zukunft. Und das sagt der Micha den Leuten gerade in die Krisensituation hinein, also in die Situation, wo der Glaube auch vom Volk Israel auf die Probe gestellt wird, wo der König Ahas eben die vielen Standbilder aufbaut, wo eben nicht klar ist, ob das Volk Israel oder ob das Land Israel überhaupt weiter besteht. Ein Teil davon wird kurze Zeit später annektiert werden. Da hinein sagt der Micha, Gott, der uns vergeben hat, der bleibt uns treu. Und da wird er ein bisschen historisch, wie in deinem Witz gerade, gell? Und historisch werden ist ja manchmal was Gutes, wenn man so zurückblickt, auch auf das, was einem schon Gutes geschenkt worden ist. Nicht nur die Fehler historisch betrachten, sondern auch die guten Dinge. In unserem Predigttext kommt es so vor, dass da drin steht, du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Also Gott hat es schon versprochen, schon den Vätern vor Zeiten. Guck doch auf das, was Gott schon getan hat. Er hat schon viel getan, um die Beziehung zu seinem geliebten Volk zusammenzuhalten. Auch wenn das geliebte Volk manchmal Dinge tut, so als wäre es in den Wechseljahre. Gottes Vergebung macht Treue möglich. Gottes Vergebung zeigt, dass er treu halten will und dass er an unserer Seite bleiben wird, auch durch Krisen hindurch. Markus, was würdest du sagen? Ist Vergebung eine Voraussetzung für Treue oder in welchem Verhältnis stehen Vergebung und Treue zueinander?
Vielleicht ist es eher umgekehrt, dass Treue eine Voraussetzung ist für Vergebung oder dass Treue durchzuhalten kaum möglich ist ohne Vergebung. Also wenn ich mich für einen Menschen entschieden habe, dann muss ich ja was dafür tun, dass die Beziehung auch okay bleibt. Sonst kann ich ihm nicht treu bleiben. Und das ist ohne Vergebung nicht möglich. Und da sind wieder diese Parallelen zwischen Paarbeziehung, zwischen Ehe und dem Verhältnis Gottes zu seinem Volk. Also Gott hat sich im Alten Testament für ein Volk entschieden, nämlich Israel. Und jetzt muss er angesichts der Widerspenstigkeit dieses Volkes, dieser Menschen etwas tun, um die Beziehung wieder ins Lot zu bringen. Also zeigt er sich vergebungsbereit und tut selbst alles, um diese Vergebung möglich zu machen. Und da seht ihr vielleicht wieder das Thema Emma-Prinzip. Was würdest du in der Situation machen, wenn beide mit verschränkten Armen da hocken und sagen, jetzt muss der andere? Gott sagt, dieses Volk spurt nicht richtig, mit denen will ich so nicht. Und das Volk sagt, dieser Gott, der will zu viel von uns, der ist zu anstrengend, außerdem gefallen uns andere Sachen oder andere Götter viel besser. Da kommt man irgendwie nicht mehr zusammen und da muss einer den ersten Schritt gehen. Und genau das macht Gott. Er ist sogar dann treu, wenn wir untreu sind, so heißt es im Neuen Testament. Und das wäre ohne Vergebung nicht möglich. Und wenn wir die Ehe als Abbild der Beziehung sehen, die Gott zu seinem Volk hat, so steht es im Epheserbrief Kapitel 5, dann folgt daraus für uns als Christen auch eine Verantwortung. Wir sollen unsere Ehen so leben, dass was vom Wesen Gottes sichtbar wird. Und das ist auch ein Grund, warum Vergebung in der Paarbeziehung, aber natürlich auch weit darüber hinaus, so wichtig ist, dass in den christlichen Ehen die Liebe leuchtet, aber dass Christen auch bekannt sind als die, die vergeben können. Also ich finde die Wortverbindung, dieser Mensch ist Christ und er ist unversöhnlich, anderen gegenüber, es geht eigentlich gar nicht. Entweder du bist Christ oder du bist unversöhnlich, beides zusammen passt einfach nicht.
Genau, und für die Vergebung, auch außerhalb von den Paarbeziehungen ist es natürlich wertvoll, wenn man vergeben kann. Auch dann wird man viel freier werden. Ich finde es schön, wenn man so die Bibeltexte liest und anguckt, wer da alles Vergebung zugesprochen bekommen hat. Meistens ist es so, die machen dann erstmal ein Fest. Also der Zöllner Zachäus zum Beispiel, ja, der hat erlebt, wie Jesus ihn von aller Schuld freispricht und dann macht er genau das, was du sagst. Er zieht eine Konsequenz draus, er gibt auch den anderen, die er betrogen hat, alles wieder zurück. Vieles mehrfach sogar zurück und feiert ein Fest, auch mit Jesus zusammen. Er feiert, dass ihm vergeben worden ist. Oder der Sohn, der heimgekommen ist und den Vater mit offenen Augen, mit offenen Armen begegnet ist, dem wird ein Fest ausgerichtet. Man feiert, dass dem Sohn vergeben wird. Das ist der Anlass von diesem Fest. Und Jesus sagt, dass auch in der Ewigkeit ein großes Festmahl auf uns wartet, wo wir auch feiern dürfen, dass Gott uns vergeben hat. Wie ist es eigentlich in unserem Leben oder in Paarbeziehungen? Kann man Vergebung irgendwie feiern? Oder irgendwie gibt es da Rituale, dass man Vergebung irgendwie sich ins Leben reinholen kann?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also im Volk Israel ist ja der höchste Feiertag der Juden ist Yom Kippur, der große Versöhnungstag. An dem Tag wird das Volk von den Sünden gereinigt. Das ist aber ein Fastentag. Also Stefan, da gibt es keine Party. Vergnügungen aller Art sind verboten. Und damit wird zumindest der Ernst ersichtlich, was unsere Sünde in dieser Welt anrichtet. Kann man vielleicht vergleichen mit Karfreitag, wo uns am Kreuz die brutalen Auswirkungen der Sünde vor Augen gestellt werden. Rituale, also gerade Yom Kippur, da gab es ja dann im Volk Israel den Sündenbock, auf den symbolisch die Schuld des Volkes gelegt wurde und der dann getötet wurde. So was brauchen wir als Christen nicht, weil Jesus ja unser Sündenbock ist. Wenn ich es trotzdem mal herunterbreche darauf, wie Vergebung überhaupt erst möglich wird, dann können Rituale durchaus helfen, dass man schafft, Vergebung zu praktizieren. Also jetzt nicht so das Klein-Klein im Alltag, aber eine Wunde, die jemand geschlagen hat in meiner Seele und die einfach über einen längeren Zeitraum geht. Da könnte ein Ritual sein, dass ich es mir mal laut Vorsage, laut Vorsage, ich vergebe jetzt und ein für alle Mal meinem Partner zum Beispiel oder meinem Nachbarn oder sonst jemandem, dass er mir dieses oder jenes angetan hat. Es ist auch schön, wenn man das einem Menschen persönlich zusagen kann, du, ich vergebe dir das. Das ist allerdings die Voraussetzung, dass der auch weiß, dass er was falsch gemacht hat. Das macht die Sache noch viel schwieriger. Wenn der denkt, er hat nie was falsch gemacht und du sagst, du vergibst ihm, dann ist es eventuell Anlass für neuen Streit. Andere Möglichkeit ist, das, was einen an Vorwürfen gegen andere belastet, auf einen Zettel zu schreiben. Und den kann man dann in den Tiefen des Meeres versenken oder in den Tiefen der Lauter oder in den Tiefen der Dorfhühle von Bernloch-Meidenstetten, ich weiß es nicht, oder man kann ihn verbrennen. Es ist einfach ein symbolischer Akt, der deutlich macht, das, was da zwischen uns war, darf unsere Beziehung jetzt nicht mehr belasten. Ich finde es aber auch okay, wenn man sich eingesteht, dass es manchmal zu schwierig ist. Da ist eine Wunde und die ist da und da kannst du auch Salbe drauf machen oder sonst was und sie geht nicht weg. Der Partner ist untreu geworden, hatte eine Affäre, jemand anders hat mich um Geld betrogen, das hat mir schwer geschadet und ich komme da einfach nicht drüber hinweg. Und ich meine, da sollten wir nicht zu stolz sein, auch externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also sei es, dass wir zum Seelsorger gehen, sei es, dass wir Paartherapie in Anspruch nehmen. Es wäre also ein falscher Stolz zu sagen, ja, das kriege ich irgendwie selber hin. Wir lassen uns in so vielen Bereichen helfen und es ist gut so. Warum dann nicht, wenn wir mit solchen Dingen aus der Vergangenheit nicht zurechtkommen? Die Ausgangsfrage war ja aber noch ein bisschen eine andere. Wenn dann Vergebung möglich wurde und praktiziert wurde, ist das nicht ein Anlass zu feiern? Ja, finde ich, ist total interessanter Gedanke. An Ostern tun wir das auf eine Weise, aber wir könnten das auch im Alltag tun, wenn da eine trennende Wand zwischen zwei Menschen niedergerissen wurde. Ich würde fast sagen, nur zu. Feiert da mal miteinander, wenn ihr wieder zusammengekommen seid. Wenn ich die Bibel lese, habe ich ohnehin den Eindruck, dass wir in unserem Kulturkreis irgendwie das Feiern verlernt haben. Also die Berichte von Festen, die tagelang gehen und manchmal noch länger, boah, da wirkt unsere Festkultur auch in Kirche und Gemeinde eher so etwas ärmlich. Also Gott hat so große Dinge getan, das segnet uns so vielfältig, schenkt uns Erlösung und Vergebung. Ja, und wir leben so, als ob es nichts zu feiern gäbe.
Vielleicht merken wir gerade in der Zeit auch, wo das gemeinsame Feiern nicht geht oder wo die vielen Feiern auch abgesagt werden, wie sehr uns das fehlt, gell? Und überlegen uns, wie es anders gehen kann, gell? Zum Beispiel, also Gott hat uns ja selber Rituale gegeben, um die Vergebung zu feiern, Brot und Wein. Ja, da feiern wir auch. Oder ein Stück weit, wenn wir Abendmahl feiern, feiern wir ja auch aus Dankbarkeit über die Vergebung. Und das geht ja vielleicht nicht nur in der Kirche. Darüber diskutiert in der kommenden Woche die Landessynode übrigens, wie das da so ist, wenn man auch mal zu Hause Abendmahl feiert, ob das dann gilt und wie das ist. Aber ich würde mal sagen, völlig unabhängig von dem, was dort entschieden wird. Also wenn man sich heute Mittag noch ein Gläschen Wein gönnt und vielleicht heute Abend ein Brot zum Vesper und sich nochmal an die Predigt von heute Morgen erinnert, dann kann man schon ein kleines Fest draus machen und eben auch an das sich erinnern, dass Gott einzigartig ist, weil er vergibt. Das ist seine Größe und das ist das, was ihn außergewöhnlich macht. Die drei Verse von unserem Predigttext, ich zeige es euch nochmal, die sind der Schluss vom Micha-Buch. So beendet Micha sein Buch. Das gibt er den Leuten nochmal mit. Es ist eigentlich interessant, dass es auch ein Lob ist. Er sagt nämlich, wer ist ein Gott wie du? Er redet ihm du, er spricht es Gott zu. Und am Ende, du wirst Jakob die Treue halten. Es ist ein Lobgebet, das er den Menschen mitgibt in ihre Krisenzeit. Und vielleicht nehmen wir es auch so mit in unsere Zeit, in die Woche, die jetzt vor uns liegt. Ein Lobgebet an Gott, warum er so einzigartig ist, dass er einzigartig ist. Nehmt es mit als Lobgebet. Nehmt es auch dorthin mit, wo die Vergebung schwer ist und wo vielleicht Emma dran wäre. Nehmt es mit in die Momente, wo ihr euch fragt, wo jetzt Gott überhaupt ist in eurem Leben, ob er sich zurückhält oder ob er schwach ist oder ob er heute irgendwie unwichtiger ist als vieles andere. Und sagt euch das ruhig selber auch immer wieder vor oder sagt es am besten zu Gott, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Amen.